Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche über die größten politischen und gesellschaftlichen Aufreger sprechen. Diesmal nochmal im Remote-Modus. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Du bist immer noch im Urlaub. Der Hintergrund hat sich allerdings verändert. Bist du gereist?
Ja, jetzt sind wir am Meer in Vassilidia. Das liegt zwischen Casablanca und Essaouira, sehr schön am Atlantik. Bisschen kühler, sehr windig.
Und auch sehr sonnig, denn du bist schon 2-3 Nuancen dunkler geworden.
Ja, das bleibt hier nicht aus. Zumal, also Mark Zuckerberg hat doch gesagt, also wir müssten mehr maskuline Energie zulassen. Mhm. Maskuline Energie. Sieht man das schön bei dem Wort, verspreche ich mich. Und da passt, glaube ich, Sonnencreme nicht so richtig.
Oh, das sag aber nicht vor deinen Kindern. Hör mal, Hautkrebsprävention ist ganz wichtig.
Jetzt sage ich das, weil das ist wiederum die gute Nachricht. Das weiß ich von meiner Frau, die wirklich schlimmen Sonnenbrände, die also dann später auch gesundheitliche Probleme machen, sind diejenigen, die man bis zum 16. Lebensjahr leidet. Da passen wir natürlich wahnsinnig jetzt auf.
Jan, wir haben uns entschieden, dass es in dieser Folge heute ein bisschen menscheln soll. Das heißt, wir sprechen natürlich über den Papst, da kommen wir nicht drum rum. Aber wir fangen mit einem Thema an, was gar nicht so auf der Hand liegt, aber doch dir sehr am Herzen, und zwar die Wulffs. Die Ehe des früheren Bundespräsidentenpaars ist gescheitert und das schon zum dritten Mal. Das ist schon filmreif.
Ja, liegt es mir besonders am Herzen. Ich glaube, da nehmen viele Menschen dran Anteil. Ich meine, dreimal wieder zusammengekommen, dreimal geschieden, das ist ja mal was. Da ich ja selber Scheidungsopfer bin.
Opfer.
Sozusagen, naja, pass mal auf. Also, nach 12 Jahren Ehe von seiner Frau vor die Tür gesetzt zu werden, wegen eines jüngeren Mannes, 14 Jahre jüngeren, ja, das schmerzt. Insofern, also, my heart goes out to Christian. Ne?
Da habe ich gleich Mitleid mit dir, aber ich glaube, du bist weich gelandet, lieber Jan. Ganz ehrlich.
Ja, ich habe jetzt nicht wieder angefangen und dann wieder. Das ist also natürlich schon verrückt. Ich glaube, ich bin ja hier, wie gesagt, in Marokko fernab der wirklich aufregenden Nachrichten, aber das Bild habe ich sogar ich gesehen. Also, sie wieder irgendwie am Strand auf Sylt, glaube ich, knutschen mit einem anderen. Das tut natürlich weh.
Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, die haben wirklich dreimal geheiratet und sich jetzt dreimal getrennt. War immer sie diejenige, die Beziehung beendet hat? Weil warum nimmt er die dann wieder zurück? Dreimal, das ist ja irre.
Das weiß ich nicht, wer jetzt was beendet hat. Also das erste Mal habe ich ja relativ eng mitbekommen, weil ich da Büroleiter im Spiegelbüro war, also im Hauptstadtbüro, und da brach ja die große Wulff-Affäre los. Ne? Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube auch einer so der Knackpunkte, wo uns ein Teil des Publikums das Vertrauen aufgekündigt hat. Also immer wenn ich später auf Podien saß, kam eigentlich die Wulff-Affäre irgendwann. Und bei dem Punkt, warum ist das Misstrauen in die Journalie so gestiegen? Weil, wenn wir uns erinnern, es begann ja damit, dass man ihm vorwarf, er habe irgendeinem Hauskredit ja irgendwelche Konditionen bekommen, die andere nicht bekommen hätten, was sich als totaler Unsinn herausgestellt hat. Und dann hat er irgendwie bei irgendeiner kleinen Anfrage im Landtag angeblich nicht die richtig Auskunft gegeben, und dann von dort an zog das dann seine Kreise. Am Ende war man gelandet bei irgendeinem Bobbycar, den er sich hat angeblich schenken lassen, ja, in dem dann einer der Söhne rumkaufkurfte im Schloss Bellevue. Und also alle Journalisten auf ihm drauf. Also es gab ja überhaupt niemanden mehr, der mal versucht hat, ein Wort der Verteidigung zu finden. Und ich glaube, dieses mobhafte Verhalten, das hat bei vielen Leuten Befremden ausgelöst. Und das verstehe ich auch. Also in den Umfragen war dann klar, fanden die Leute so ein bisschen komisch, dass der sich halt so aushalten lassen zum Teil, ne? Also hat ja auch mal dann irgendwie auf Sylt, natürlich Sylt schon wieder, ja. irgendeinen Hotelaufenthalt hat dann der Freund bezahlt. Aber noch schlimmer fanden sie eigentlich so, wenn das eben sozusagen 99,9% der Journalisten, also jetzt jeden Stein umgedreht hatten und ja auch alles, was man fand, immer ins absolute Nachteil verkehrt. Und auch da kam natürlich, also da ist die Scheidungsgeschichte für die Erklärung auch nicht ganz unwesentlich, weil der war zwar Ministerpräsident des schönen Landes Niedersachsen gewesen, bevor er Bundespräsident wurde, der Christian Wulff, aber da hat er sich ja von seiner ersten Frau scheiden lassen, mit der er mehrere Kinder hatte.
Eins, glaube ich.
Und die hatte zu ihm gesagt, also pass mal auf, wenn du nicht alles sofort unterschreibst, was ich jetzt dir hier hinlege an Trennungspapieren, dann gehe ich damit in die Bunte. Ne?
Oh,
und das ist natürlich das Todesurteil für einen Politiker.
Ja.
Also hat er alles unterschrieben. Also da war er ziemlich blank, hatte halt eine neue junge Frau. Der wollte auch ein bisschen was bieten. Und als ihm dann einer gesagt hat, pass mal auf, jetzt, guck mal, jetzt sehen wir schon wieder hinten die Kinder rumquatschen. Wer steht denn da im Hintergrund, statt auf im Frühstücksraum zu sitzen, wie der Papa es angeordnet hatte?
Die maskuline Energie kommt nicht so durch.
Die maskuline Energie? Also die wieder völlig verpufft hier. Naja, jedenfalls hat er seiner jungen Frau was bieten wollen und dann hat er halt auch die eine oder andere Einladung eingenommen zu irgendwelchen schönen Hotelaufenthalten auf Sylt, wo ihm dann sein Freund Grünewold gesagt hat, komm noch mit, ich zahle das. Ja, und insofern auch dafür hatte ich dann, weil ich in einer ganz ähnlichen Situation gewesen war, also Geldautomat, Karte reinstecken und die Karte kommt wieder raus und da steht mir ein großes Schild, leider ist das Konto so überzogen, dass wir Ihnen kein Geld mehr geben können. Insofern habe ich auch das gut verstanden.
Er ist ja eine tragische Figur, ne? Er musste damals, obwohl er am Ende freigesprochen wurde, von dem Verdacht der Vorurteilsnahme als Bundespräsident zurücktreten. Und auch wenn sich das Ganze relativiert hat über die Jahre so richtig, ist er diesen Imageschaden nicht losgeworden.
Nee, also an diesen Ermittlungsfieber der Journalisten hat sich ja dann der Ermittlungsexzess der Staatsanwälte angeschlossen. Ich habe das ja dann für den Spiegel verfolgt. Am Ende war die staatsanwaltschaftliche Akte auf 20.000 Ermittlungsseiten angeschwollen. Also wenn er sagte, er bevorzuge also Obstsaft, dann wurde fieberhaft mit 50 Staatsanwälten nach Fotos gesucht, auf denen er alkoholische Getränke zu sich nahm. Und ich glaube, es gipfelte dann daran, bei einem Besuch des Oktoberfestes, das 4 Jahre zurücklag, wo er neben Hubert Burda, meinem Verleger, also jetzigen Verleger, gesessen hatte, wo dann Zeichnungen angefertigt wurden, der Sitzordnung. Es wurde eine Kellnerin ausfindig gemacht, die vor 4 Jahren an diesen Tisch mit Dr. Hubert Burda und Christian Wulff die Spanferkel gebracht hatte, die dann also darüber Auskunft gab, was an dem Tisch konsumiert worden war. Ich glaube, es summierte sich dann auf irgendwie 13 Maß, 4 Haxen, ja, und 2 Spanferkel Schenkelchen. Das war natürlich verrückt. Und am Ende ist rausgekommen, nicht. Also es wurden also, wie gesagt, hunderte von Mannstunden in Niedersachsen abgerechnet. Es waren dort ganze Staatsanwaltschaften beschäftigt und vor Gericht am Ende Freispruch auf ganzer Linie.
Wobei wir wollen ihn nicht ganz so...
Staatsanwaltschaften haben wir übrigens auch ja jetzt auch zum Teil wieder. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie offenbar völlig losgelöst von jeder Kontrolle Staatsanwaltschaften in diesem Land, übrigens mit Geld des Steuerzahlers, operieren können. Ich meine, da muss man sich auch mal drum kümmern.
Das stimmt, Jan, aber wir wollen ihn natürlich nicht so in die Opferrolle schieben, denn er hatte damals auch Fehler gemacht, beispielsweise beim Bildchefredakteur angerufen, auf die Mailbox gequatscht, der Rubikon ist überschritten, er wollte Veröffentlichungen verzögern, also er war jetzt auch nicht so unbescholten. Hat er ja am Ende auch zugegeben, ne, dass das ein Fehler war.
Ja, pass auf, ja, natürlich bist du da. Also wenn natürlich alle hinter dir her sind, dass du dann auch Fehler machst. Er war auch nicht besonders gut beraten. Das kam noch dazu. Jetzt hat er, was du ansprachst, Kai Diekmann, der damals Chefredakteur der Bild-Zeitung war. Da war irgendwie auf einem Besuch, glaube ich, in Katar gewesen. Hatte nur die Mailbox erwischt von Kai Diekmann, hat dann drauf gequatscht, ja. Nach dem Motto, ich höre, sie haben das und das vor, der ist das Rubikon überschritten. Das wurde dann sozusagen zur Einschüchterung der Presse hochstilisiert. als wenn der Bundespräsident beim Chefredakteur der Bildzeitung, einer der mächtigsten Zeitungen des Landes, anruft, ja, und drauf spricht der Rubicon soll überschritten. Da hat sich natürlich der Diekmann totgelacht. Was ist denn daran Einschüchterung der Presse gewesen? Totaler Nonsens. Das zeigt aber auch die Hysterie der alten Zeit. Und insofern hätte ich ihm also gewünscht, dass er mit seiner Bettina zum dritten Mal verehelicht, also in den Sonnenuntergang reitet. Aber irgendwie war ihm das eben leider auch nicht vergönnt.
Aber vielleicht sind so, ja auch alle gut.
Also an der Stelle, wie gesagt, haben wir jetzt mal einfach mal Mitleid mit diesem arm gebeutelten Mann.
Dann haben wir einmal Mitleid. Ich jetzt nicht so. Ich habe vielleicht auch mit ihr Mitleid. Man weiß ja jetzt nicht, warum die Trennung vonstatten ging. Ne? Von daher, hab du mal schön Mitleid.
Aber er wurde nicht erwischt schon wieder auf Sylt mit einer anderen, mit der er rumgebusselt hat, ja, sondern natürlich wieder mit Tina.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic. Und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Wir kommen zu einem traurigeren Thema. Es ist ein bisschen ein harter Cut, aber wir kommen in dieser Woche nicht daran vorbei. Das Thema der Woche schlechthin, der Papst ist tot, wenige Stunden nachdem er am Ostersonntag den Urbi et Orbi Ostersegen verkündet hat. Das ist ein bisschen, als hätte er darauf noch gewartet.
Ja, weiß nicht, wie sagt man das, ohne jetzt zu pietätlos zu klingen, aber das Timing war perfekt.
Also böse Zungen behaupten ja, J.D. Vance könnte etwas damit zu tun haben, weil der als letzter Besucher da war. Das können wir ausschließen, denke ich.
Ja, J.D. Vance, ja, und das ist natürlich auch so ein Treppenwitz der Geschichte, der dann noch nicht mal, obwohl der ist ja so ein Spätbekehrter, ist, glaube ich, dann bei den Jesuiten am Ende gelandet, aber wusste gar nicht, wie man den Papst richtig anspricht, so, und da hat ihm dann irgendwie noch Gottes Segen gewünscht. Ich meine, wenn einer wem Gottes Segen wünschen kann, dann eigentlich der Papst umgekehrt, J.D. Vance. Das war also auch wieder so ein ziemlich verunglückter Auftritt. Vielleicht hat dem armen Papst das den Rest gegeben, wer weiß, ja.
Es gibt ja, ich glaube, beim Postillon gab es so eine Umfrage, wen soll J.D. Vance als nächstes besuchen? Das fand ich eigentlich recht lustig. Aber zur Trauerfeier kommt natürlich das Who is Who der Politik. Donald Trump hat sich angekündigt, auch Zelensky willkommen und unser Schattenkanzler. Also nicht Friedrich Merz, ne?
Wir sind der Schattenkanzler.
Na, da haben wir das letzte Mal besprochen. Markus Söder.
Ach, Markus, ich war jetzt kurz verwirrt. Meinst du jetzt Lars Klingbeil, ja?
So, nein.
Der mächtigste Mann Deutschlands, ne? Markus Söder. Ja, gut, das liegt ja nahe. Das ist ja, das muss man ja als bayerischer Ministerpräsident, das ist ja relativ naheliegend, da über die Alpen einmal rüber. Also, was mich interessiert hat, im Umfeld dieser ganzen, Trauerfeierlichkeiten, hat sich ja offenbar auch Frau Klöckner zum Wort gemeldet, also unsere neue Bundestagspräsidentin, mit leiser Kritik an der Kirche, Riesenempörung gleich, ja, über sie. Ich habe mir das angeguckt, was sie gesagt hat. Also es hieß ja, sie wolle jetzt der Kirche einen Maulkorb verpassen, ja. Sie wolle, dass die Kirchen sich nicht mehr zu politischen Dingen äußern. Also das war so die Kritik aus der grünen Ecke, ja. Klar, ich meine, wenn ich natürlich lauter auf der Kanzel lauter Leute habe, die sozusagen wie das grüne Parteiprogramm den Gläubigen verkünden, dass ich dann froh bin, dass es so ist, wie es ist. Also ich habe mir das, wie gesagt, angeguckt, was sie gesagt hat in einem Interview, und da hat sie nur darauf hingewiesen, und da hat sie aus meiner Sicht 100% recht. Also wenn die Kirche jetzt ständig zu solchen weltlichen Dingen Stellung nimmt wie Tempolimit ab 130 auf Autobahnen, ja, dass man auch von anderen Organisationen geliefert bekommt und dass man deswegen jedenfalls nicht mehr sonntags in die Kirche muss, Und ich sehe da auch einen Zusammenhang, ähnlich wie Frau Klöckner, zwischen Kirchenaustritten nach wie vor relativ stark, schlechtem Besuch des Sonntagsgottesdienstes und dem Programm, was dort geboten wird. Also wenn man eben in Konkurrenz zu Greenpeace tritt und Amnesty International, dann sagt sich da eben der eine oder andere, ja gut, da kann ich auch gleich bei Greenpeace Mitglied werden, ne?
Wenn sich die Grünen aufregen, ist das meist ein gutes Indiz, dass sie mit ihrer Kritik recht hatte. Sie hat ja gesagt, die Kirchen sollten nicht wie eine linke NGO handeln. Übrigens, ich habe
das grüne Vorfeldorganisation. Das ist ja. Also ich meine, wer den letzten Kirchentag besucht hat, also zwischen dem Grünen Parteiprogramm und dem, was da verkündet wurde und gesungen und gebetet, da passt kein Blatt Papier.
Übrigens habe ich bei der Recherche für die Sendung rausgefunden, die Synode der evangelischen Kirchen allerdings in Deutschland hat ein freiwilliges Tempolimit für Dienstfahrten 100 Stundenkilometer auf der Autobahn. Das sind die Mittelspurschleicher.
Ja, die machen übrigens das sind die gefährlichsten.
Ne? Absolut, absolut.
Ja, das sind diejenigen, die im Zweifel dann auch mal falsch abbiegen und plötzlich als Geisterfahrer auf deiner Seite wieder auftauchen. Ne? Das sind wahrscheinlich alles so Synodale.
Ich habe mich über die Aufregung auch ein bisschen gewundert, denn Frau Klöckner ist ja immerhin Religionslehrerin. Die steht jetzt nicht im Verdacht, irgendwie unchristlich zu sein. Aber von links kommt dann halt gerne immer wieder Kritik. Vor allem von Britta Hasselmann, die hat mir auch schon ein paar Mal thematisiert hier.
Ja, die Grünen waren alle draußen. Der berühmte Herr Audretsch, ja. Das ist der Mann, der da den armen Herrn Gelbhaar mit aus der Spur geschubst hat da in Berlin. Die waren alle draußen, um ihre Kirche ja zu verteidigen. Ja, also ich habe auch gesehen auf Twitter, da war jemand auf der diesigen Karfreitagsprozession durch Berlin. Also ein kleines Häufchen von Leuten, also Karfreitagsprozession, das ist ja im Süden eine große Nummer, also wo man den Leiden des Herrn gedenkt. Erste Station, da war irgendjemand, der hatte sich splitternackt ausgezogen, so mit Schlamm offenbar eingerieben, Ketten angelegt, um auf das Leid der queeren Menschen in Ghana hinzuweisen. Nächste Kreuzzugstation.
In Bayern.
Nee, das war in Berlin.
Ach so.
Nee, sowas findet in Bayern nicht statt. Berlin. Die Karfreitagsprozession in Berlin, also wo gläubige Katholiken aufgerufen sind, eben den Leidensweg des Herrn nachzuschreiten. Also ja, die zweite Station war dann jemand, der also rief, also Luisa hat recht, hört auf Luisa. Neubauer, ne? Und das dritte war, glaube ich, das war eine Muslimin, die dann zur großen Ökumene aufrief. Das ist die Karfreitagsprozession der katholischen Kirche in Berlin. Ja, kann ich nur sagen, liebe Leute, das könnt ihr alle machen, aber wie gesagt, wenn ihr dann über eure Schäfchen guckt, die da sitzen am Sonntag, dass die Zahl relativ gelichtet ist, dann müsst ihr euch nicht wundern, weil, also je mehr man eben den Erlösungshorizont ins Diesseits verschiebt, umso mehr begibt man sich auch in Konkurrenz zu diesseitigen Sinnstiftungsinstitutionen. Und ich würde mal sagen, der große Vorteil eben der Kirche war ja immer, über etwas Auskunft zu geben, über das die anderen nicht Auskunft geben können, nämlich das Jenseits, ja. Und ich würde mal sagen, was die Kirche stark macht, ist das Ritual und nicht das Gebet Tempo 30, 130 ab morgen. Aber
jetzt muss man sagen,
das ist der Grund, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Du warst wahrscheinlich überhaupt nie drin, oder?
Hey, ich komme aus Westdeutschland. Selbstverständlich war ich in der Kirche. Aber ich bin auch ausgetreten. Weil diese ganzen Missbrauchsskandale, sorry, und dann soll ich dafür noch Steuern zahlen.
Dann war es ein Missbrauchsskandal. Nee, also bei mir war es, ich komme ja aus der nordelbischen Kirche, also Hamburg, Jugendgottesdienst immer dabei. Brot für die Welt, also wie viel ich für Brot hier in die Welt gesammelt habe. Und ich bin dann irgendwann ausgetreten wegen der Käsmanisierung der evangelischen Kirche. Das war ja sozusagen, das war ja die Ikone dieser Bewegung. Ja. Also gegen den Atomtod natürlich, gegen den Klimawandel, für die soziale Gerechtigkeit und das Bürgergeld so. Und da habe ich gesagt, da brauchst du mich irgendwann nicht mehr.
Übrigens, was ich so ein bisschen verwunderlich fand, ist, du hast ja selber gesagt, die Leute, die aus den Kirchen austreten, werden immer mehr. In den Kirchen ist immer weniger los. Der Papst hat sich natürlich jetzt schon wie ein Oberhaupt verhalten. Der war immer bei den Armen und ist sehr bescheiden gewesen und hat auch, wie ich gehört habe, erst Reformen angestoßen, wenn auch nicht umgesetzt. Aber die Kritik an der Kirche in diesen Tagen ist sehr, sehr leise, weil ich hatte mir auch gedacht, ob ich der Kirche so alles glauben kann, was die sagen. Das ist für die natürlich das Beste, was passieren konnte, dass der erst am Ostermontag stirbt. Was hätten die denn gemacht, wenn der am Ostersamstag gestorben wäre? Wer hätte denn dann Ubi et Orbi gesagt? Also da habe ich einen ganz fiesen Verdacht. Ehrlich gesagt, so.
Kannst du das schweige ich jetzt einfach mal. Das schweige ich jetzt. Also das schweige ich jetzt.
Nee. Kannst du dir das nicht vorstellen, dass man
wenn du jetzt das verschwörungstheoretische Fensterchen hier öffnen möchtest? Nee, mit mir nicht.
Okay, dann sage ich dazu auch nichts mehr. Aber ich fand das auf jeden Fall seltsam. Ausgerechnet am Tag danach und dann noch nicht mal an seiner Lungenentzündung, sondern am Schlaganfall. Also, als wenn ihm, ich fand es überhaupt.
Die haben dem irgendwas, du, ganz sicher, die haben dem irgendwas gespritzt, da musste der arme Kerl nochmal sozusagen den Segen sprechen und dann bums, ist er umgefallen.
Weiß man's? Ich finde es auf jeden
Fall. Das ist das Tolle an Verschwörungstheorien. Der Frage, weiß man's? Kann man da immer alles
Nein, ich fand's wirklich schwierig, wenn ein sterbender Mann dann noch durch die Massen gezerrt wird. Ich finde das ehrlich gesagt unethisch. Aber die Gläubigen werden das anders sehen.
Du als Ausgetretene. Für ihn ist ja nur ein Übertritt. Also er kommt ja seinem Schöpfer einfach jetzt viel näher. Insofern, also. das ist ja der ganz große Post, den die Kirche nun zu spenden hat, dass der Tod nicht das Ende aller Dinge ist. Das ist der Main Selling Point, ja. Insofern, darüber wird ja lustigerweise auch immer weniger geredet. Das ist ja genau mein Punkt. Also wenn ihr eben das, warum die Leute ja möglicherweise in die Kirche kommen und dann ja auch zum Teil so eine Spitbekehrung ja dann noch erfahren, wenn der Gevatter ans Tor klopft, ja. Mhm. Wenn man darüber kaum noch redet und eben über Tempolimit auf deutschen Autobahnen, dann ja, ist man da, wo man ist.
Hat man sein USP verloren. Jan, wir haben noch ein drittes Thema auf dem Programm. Da geht es um Gewalt an Schulen, die in Deutschland seit Jahren, muss man sagen, immer weiter zunimmt. Und jetzt gibt es in Nordrhein-Westfalen einen Leitfaden, wie sich Lehrer verhalten sollen, um zu deeskalieren. Was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, das Ding hat 20 Seiten. Also wenn es hart auf hart kommt, soll sich der Lehrer aus dem Gesichtsfeld des Angreifers bewegen, steht da drin. Ne? Natürlich deeskalierend wirken. Klar, ist auch ein vernünftiger Vorschlag, wenn vor dir so ein Brocken steht, im Zweifel noch bewaffnet. Nur natürlich ist es am Ende ein Dokument der Kapitulation, was die nordrhein-westfälische Bildungsministerin da ihren Lehrern an die Hand gibt. Bei der Gelegenheit konnte man erfahren, dass 65% der Schulleiter in Deutschland von Fällen berichten, wo eben Lehrkräfte beleidigt, gemobbt, bedroht wurden.
Wow.
35% sprechen sogar von gewalttätigen Angriffen. Das sind natürlich irre Zahlen. In Nordrhein-Westfalen liegen die noch höher. Und wenn man dann so nach den Ursachen fragt, dann wird so im Nebensatz gesagt, naja, der Migrationsanteil an den Schulen sei so hoch geworden. Also sind im Wesentlichen junge Jugendliche, männliche Jugendliche mit migrantischem Hintergrund, die da über Tische und Bänke gehen. Und wie gesagt, die Empfehlung der nordrhein-westfälischen Bildungsministerin ist, den Kopf einziehen. Ich finde, das kann es nicht sein. Also
die Gewalt geht oft auch von den Eltern aus, habe ich gelesen. Also das fand ich noch dramatischer.
Ja, das kommt auch noch dazu, dass sich zum Teil auch noch die Eltern dann an die Schule wenden, beziehungsweise wenn ihrem Sohnemann irgendwie angeblich Unrecht getan wurde, sich da vom Schultor zusammenrotten. Ja, ich weiß nicht, also ich bin ja für ein bisschen robusteres Auftreten des Staates. Vielleicht muss man in dem Fall dann nochmal die Polizei zu Hause vorbeischicken. Im Polizeijargon nennt man das ja die Pferdeansprache, um den Leuten mal klarzumachen, so geht's nicht. Das Interessante oder Verblüffende für mich ist, ich bin ja jetzt seit 2 Wochen hier in Marokko unterwegs, noch bis zum Wochenende. wie jedes Mal Ostern. Und also hier sind die Leute wahnsinnig freundlich, das ist mir immer aufgefallen. Mhm. Und das, also Kinder sind natürlich auch mal machen, also merkst du auch, hier sind natürlich Kinder. Nur, dass die keinen Respekt haben vor den Älteren oder gar die Hand gegen die erheben, das ist natürlich hier absolut undenkbar. Wie überhaupt im arabischen Raum. Und da fragt man sich ja, was passiert eigentlich, wenn die nach Deutschland kommen? So. Und möglicherweise kommen ganz viele auch mit unserem System nicht zurecht, sondern erwarten eben, dass, wenn man sich daneben benimmt, es auch eine entsprechende Antwort der Autoritäten gibt. Und wenn die total ausfällt, und letztlich ist ja auch dieser Leitfaden der Bildungsministerin zu sagen, also Rückzug, ne? Also wenn die Antwort total ausfällt, dann man das als Ermunterung empfindet, mit seinem unziemlichen Verhalten fortzufahren. So, also anders kann ich es mir nicht erklären. Weil, wie gesagt, wenn du, ich bin ja auch schon in Tunesien gewesen oder Algerien, also viele Nordafrika, aber auch in anderen arabischen Ländern, also Respekt vor dem Älteren, vor den Älteren, vor Eltern, vor älteren Menschen, auch vor Autoritäten, gehört absolut zum Umgang.
Das mit Abstrichen, Jan. Denn also ich habe gelesen in dieser Studie, diese Umfrage, die da gemacht wurde, dass hauptsächlich junge Schulleiter betroffen sind von den Angriffen. Und dann kann ich so ein bisschen aus meinem eigenen Leben sprechen. Meine beiden Schwestern sind Lehrer und haben lange Zeit Flüchtlingsbeschulung gemacht. Und da ging es um unbegleitete Minderjährige. Und die haben sehr erzählt, dass es in vielen Fällen einfach keinen Respekt Frauen gegenüber gibt. Und jetzt weiß man natürlich nicht, sind die Schulleitungen überwiegend männlich oder weiblich. Das könnte ja möglicherweise auch ein Grund sein. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, die Dunkelziffer wird ja vermutlich noch viel höher sein. Denn welcher Schulleiter gibt denn schon zu, dass er seine Schule nicht mehr im Griff hat?
Ja, also das ist sicherlich so. Aber wie gesagt, die Zahlen, die wir haben, die reichen ja schon, dass man erschrickt und denkt, eigentlich müsste das ein großes Thema auch in der Zeitung sein. Also ich habe es so als kleine Notiz am Rande gelesen. Mhm. Und das, was sich da ausdrückt an Respektlosigkeit, möglicherweise in der Tat natürlich vermehrt gegenüber weiblichen Lehrkräften, das zeigt sich ja dann insgesamt im Schulalltag. Also wenn man sich die Bildungsergebnisse ansieht, die sind natürlich erschütternd. Ja. Also der letzte PISA-Test, ein Viertel der Neuntklässler kann keinen geraden deutschen Satz bilden. Ein Drittel scheitert an einfachen Mathematikaufgaben. Neunte Klasse, das ist kurz vorm Schulabschluss. Das ist natürlich dramatisch. Und wir nehmen das so hin. Also bislang haben wir eine Reihe von Jobs auch für Leute, die keinen geraden Satz schreiben können. Im Zweifel landen die dann alle im Bürgergeld. Nur jetzt sind ja 40% der Kinder an deutschen Schulen Kinder aus Migrantenfamilien. Also wenn das jetzt unsere Zukunft ist, dann gute Nacht, Marie, muss ich mal sagen. Also ich glaube, da müssen wir echt relativ schnell umsteuern. Oder aber unseren Sozialstaat brutal umbauen. Ja. Da gibt's halt für alle, die nichts können, auch nur einfache Arbeit und der Weg ins Bürgergeld ist dann hoffentlich verstellt.
Man muss auch dieser Gewalteinhalt gebieten, sonst kriegt man auch keine Lehrer mehr. Wer soll denn den Job noch machen? Also es fehlen ja eh schon jetzt Lehrer an allen Ecken und Enden. Klingt jetzt nicht gerade so, als ob das zumindest in NRW ein lukrativer Job wäre. Kommt noch
das
on top.
Das Problem besteht also in Berlin ja erkennbar auch und ja. In Hamburg und Berlin gab es doch diesen Beispiel von dieser Bergius-Schule. Mhm. Das ist eine Realschule in Friedenau. Ich kenne Berlin ja ganz gut, weil ich da lange gelebt habe. Friedenau ist jetzt auch kein extremes Problemviertel, wo also die Schulleiterin sich irgendwann jetzt an die Schulaufsicht gewandt hat, weil sie dem Problem nicht mehr Herr wurde, weil ständig die Polizei auf dem Schulgelände erscheinen muss, um Ruhe zu stiften. Also wo Lehrer und Schüler mit vollen Wasserflaschen beworfen werden, Böller gezündet auf dem Pausenhof, ja. Mhm. Neulich so eine Geschichte, so ein 17-Jähriger, der sich dann auch gerade in Sicherheit bringen konnte im Supermarkt, weil irgendwelche anderen Jugendlichen mit Schlagringen, Baseballschlägern und Messern hinter dem her war, ja, und nach dem Motto, ich stech dich ab, ne, so, ja.
Digga.
Also, irre. Ja. So, und was ich sehe ist, also normale Mittelschichtsfamilien, die dann in auch in Kreuzberg oder in Mitte leben. Da gibt es ja eine ganze Völkerwanderung immer zum Beginn des Schuljahres, die dann alle versuchen, eben ihre Kinder in Westend oder woanders unterzubringen. Also das sind dann auch oft, und das finde ich ganz lustig, grüne Familien, grüne Eltern, natürlich knalllinks. Aber wenn es natürlich um Jannik, Finn und Luisa geht, möchten sie ja auch nicht, dass die neben Oma und Ferda sitzen, sondern eben im Westend. Ja, nicht, weil sie was gegen Oma und Ferda haben, sondern weil sie natürlich wissen, dass sie ihre Kinder deutliche Nachteile erleiden, wenn sie in eine Klasse kommen, wo die Hälfte kein Deutsch kann. So.
Wobei die Gewalt das, auch das egal. Wobei die Gewalt ja auch tatsächlich von Deutschen und anderen Nationalitäten ausgeht. Das sind nicht immer nur die muslimischen Einwanderer.
Nee. Ja. Auch deutsche Jugendliche schlagen über die Stränge. Aber leider ist es eben so, dass die Zahlen uns zeigen, dass es bei Kindern aus türkischen und arabischen Familien eben in besonders deutlichem Maße vorkommt.
Nachdenklich, ein nachdenkliches Ende. Wir wollen die Stimmung noch. Wir wollen die Stimmung noch ein bisschen auflockern.
Also an der Stelle auch wieder mehr maskuline Energie jetzt, aber gegen diese Rabauken, ja.
Wir wollen die Stimmung ein bisschen auflockern zum Ende. Wir brauchen noch Gewinner und Verlierer. Lass uns mit dem Verlierer anfangen.
Der Verlierer.
Wer ist dein Loser der Woche? Also mein Vorschlag wäre Robert Habeck. Verliert die Wahl und sagt dann, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist so beleidigt.
Das ist ein bisschen unklar, was das politische Schicksal von Robert Habeck angeht. Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, der Spiegel hatte das jetzt, dass er sich ganz zurückziehen will aus der Politik, also Bundestagsmandat aufgeben. Da soll jetzt irgendeine jüngere Nachrückerin aus Neumünster oder Kiel dann für ihn in den Bundestag ziehen. Wobei, so richtig bestätigt ist das noch nicht. Also auf jeden Fall diese Woche wieder eine bittere Stunde für den Robert. Insofern ist es schon... ist das schon natürlich der Verlierer der Woche. Also nicht nur, dass es jetzt die letzte Amtshandlung mit ist als Wirtschaftsminister, was immer schon mal schmerzt, ne? Hat den Job ja ganz gerne gemacht, sondern er hat jetzt auch noch schlechte Zahlen wieder zu verkünden, weil er jetzt zum Wochenende auch noch vorstellen musste, den Jahreswirtschaftsbericht, wie so den Ausblick auf die Konjunktur der nächsten Monate. Ja, also wenn es da eine Null gibt, dann können wir alle ganz, ganz froh sein. Vermutlich wird es das dritte Jahr in Folge sein, wo es runtergeht. Das hat es überhaupt noch seit Bestand der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Ich glaube, da hätte er sich sehr gewünscht, dass es da andere Zahlen gibt, ja.
Und dein Gewinner?
Kevin Kühnert. Kevin Kühnert hat sich wieder zu Wort gemeldet. Der war ja total verschwunden, ja. Also der hat ja irgendwie kurz vor der Bundestagswahl die Reißleine gezogen. Hat gesagt, er kann nicht mehr. Er war so ein bisschen unklar, warum er eigentlich nicht mehr kann. Und war weg. Mhm. Und jetzt hat er also Auskunft gegeben, ich glaube in diesem Fall in der Zeit. Und was ihn zum Gewinner macht,
ich ahne es.
Also Begründung war, warum er, also er hat angeblich keine medizinischen Gründe und so. Alle hatten ja gedacht, er leidet an Depressionen oder so. Nein, nein. Also er hat das einfach nicht mehr ausgehalten, dass er so viel beschimpft wird und bedroht wird in der Öffentlichkeit. Also überall, wo er auftauche, schäle Blicke und offenbar auch sehr unangenehme Bemerkungen. Ja, sein. Und er sei ja nur 1,70 groß und so. Und dann, wenn ihm da also Leute also irgendwas angedroht hätten, so Murmel, so im Hintergrund hätte er gehört, dann hätte er sich sehr unruhig gefühlt und das hätte eben das für ihn erträgliche Maß überschritten. Aber was ihn zum Gewinner macht, ja.
Ja, sag's.
Also sein Mann oder sein Freund, weiß gar nicht, in welchem eher ähnlichen Verhältnis sie leben, also jedenfalls sein Partner ist Träger eines FDP-Parteibuchs.
Ach, großartig.
Ja, und pass auf, also Kevin Kühnert, der ja nun als die rote Socke immer so durchs Land schritt, dessen Freund oder Mann ist eingetragenes FDP-Mitglied. Das, finde ich, ist doch nun wirklich, um auf dieser Note zu enden, ein schönes Beispiel gelebter Toleranz.
Es gibt noch Hoffnung für Kevin Kühnert. Das ist wirklich ein schönes
Ende. Und
für
Deutschland damit, ja.
Also natürlich.
Also pass auf, es zeigt, wir haben ja mit einem tragischen Ehefall begonnen, mit Christian Wulff. Und wir enden persönlich. Also die Liebe, ja, lässt uns hinwegsehen über alle politischen Misshelligkeiten.
Und die Hoffnung, dass sämtliche SPD-Leute irgendwann auch liberales Gedankengut haben, das wäre so mein Wunschszenario. Lieber Jan.
Ich bin genug Freidemokrat. Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast aus Marokko. Nächste Woche sehen wir uns wieder hier vor Ort und da könnt ihr auch wieder mit dabei sein. Wir freuen uns, ihr könnt uns hören und auch bewerten, überall, wo es Podcasts gibt, bei YouTube auf fokus.de. Bis nächste Woche. Tschüss.